Mein heutiger Gast ist Franz Merz, der seine Social Recruiting Agentur Fully Remote aus dem Ausland betreibt. Wir sprechen darüber, wie er Bewerbungen am Fließband für den zweitgrößten Kaffeeanbieter Deutschlands generiert, und Franz zeigt sogar die KPIs und Ad Creatives dazu. Viel Spaß!
Heute habe ich Franz Merz von der Agentur 7times zu Gast bei mir. Und Franz ist nicht nur Geschäftsführer und hat mit 7times eine starke Agentur für E-Commerce und Social Recruiting geschaffen, sondern er steht auch mit seinem Business für einen leanen Agenturaufbau und auch für Remote Work. Und gemeinsam mit seinem Team hat er es geschafft, über 1400 Bewerbungen für den zweitgrößten Kaffeeanbieter Deutschlands, also nach Starbucks, zu generieren. Da war wirklich von Servicekräften bis zu Führungskräften alles schon dabei. Also wenn ja du da draußen in der Welt des Social Recruitings unterwegs bist, wenn du nach Learnings auf der Suche bist und vielleicht irgendwelche Themen in deiner Agentur hast, die ja noch bearbeitet gehören, oder du deine Agentur remote und lean aufbauen möchtest, dann bist du hier heute genau richtig. Für alle, die live dabei sind, nutzt gerne den Chat, stellt uns eure Fragen und ja, seid Teil der Diskussion. Wir lieben das hier, eure Fragen zu beantworten. Und ich sag Franz, herzlich willkommen. Danke, dass du mein Gast bist.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Ja, bevor wir so richtig reinstarten, mag ich das immer, wenn sich meine Gäste mal selber vorstellen. Ich glaube, das ist immer so die authentischste Art. Also, wer bist du und was machst du mit 7times genau?
Yes, also ich bin der Franz, ich bin der Inhaber von der 7times. Vor ein paar Jahren habe ich die 7times übernommen gehabt. Und genau, wir kommen eigentlich aus der E-Com-Branche und haben nur E-Commerce gemacht. Und aus dem Netzwerk heraus haben wir eben viele Anfragen für Recruiting bekommen. Und das hat sich dann eben so gestaltet, dass es so effektiv war und so gut war, dass wir eine zweite Sparte aufgebaut haben, nur mit Recruiting. Und genau über einen dieser Cases, die wir gemacht haben, werden wir, glaube ich, heute auch ein bisschen sprechen. Und genau, daher kommen wir. Und das machen wir jetzt halt auch mit. Und ich persönlich, ich war früher mal ein Big Corporate Guy. Ich wollte immer BMW und so weiter und so fort. Aber ich bin auch aus München. Und irgendwann hat sich das dann zerschlagen. Hab gesagt, okay, ist vielleicht auch nicht meine Richtung. Und dann bin ich in die Startup-Szene und eigene Agentur und Agentur gekauft. Und heute sitze ich hier.
Mega. Wo sitzen du heute aktuell wirklich?
Wir sind heute in Italien angekommen.
Wunderbar. Ja, das macht alles Remote Work möglich. Ist auch sehr, sehr spannend, dass du, wir sind ja auch bei Perspective Fully Remote. Darum haben wir da sicherlich heute nochmal ein paar spannende Fakten zu dem Thema. Aber wenn wir so richtig mal reinstarten, wir haben uns ja Lina Agenturaufbau und Remote Work vorgenommen. Kannst du denn mal anreißen, was ein Lina Agenturaufbau für dich wirklich bedeutet?
Ich glaube, Lina Agenturaufbau ist einfach smarte Prozesse zu bauen und einfach nicht overstaffed zu sein. Ich sehe viele Agenturen da draußen, die recht overstaffed sind, und das ist meiner Meinung nach oft nicht notwendig, wenn man richtige Prozesse aufbaut oder Schablonen und Templates baut, weil oftmals ist der Prozess eben der gleiche, nur ist es dann eben die Arbeit, sich zu machen, hey, welchen Prozess kann ich duplizieren? Jetzt vor allem im Social Recruiting sehen meine Copies vielleicht immer gleich aus, sehen meine Bilder immer gleich aus, sieht mein Funnel ähnlich aus mit Perspective beispielsweise. Und was kann ich eben machen, um das Lean halten zu können? Natürlich leben wir dann jetzt auch in Zeiten von AI. Wie kann ich AI für mich nutzen, um das Ganze nochmal effektiver zu machen? Und ich habe es mal anders schon mal gesagt, wir haben teilweise 3 Stunden Workblöcke auf 30 Minuten reduzieren können. Und das ist für mich wirklich leanes Worken und damit eben auch der Lean-Agenturaufbau.
Das heißt, du konzentrierst dich dabei vor allem auf duplizierbare Prozesse, die sich vielleicht auch automatisieren lassen? Oder habe ich das richtig verstanden?
Voll, ja. Also vor allem, wenn wir jetzt im Bereich Social Recruiting bauen, ist ja oft die Anforderung dieselbe. Ja, wir suchen neue Mitarbeiter für Firma XY aus der Nische XY. Und die Herausforderungen sind immer die gleichen. Und die Vorgehensweise kann dadurch ja auch die gleiche sein. Deswegen macht es ja nur Sinn, sich überzulegen, okay, wo fange ich immer an in der Reise und womit hört die Reise dann auf? Und dazwischen gibt es Prozesse. Und wenn man die richtig aufbaut, kann es eben auch sehr effizient sein.
Kannst du mir mal so einen Einblick geben, wie dann dein Team strukturiert ist? Also hast du so klassische Marketing-Manager, die deine Kunden betreuen, oder wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
Also die E-Com-Branche sieht, die E-Com-Spalte sieht komplett anders aus wie unsere Recruiting-Sparte. Bei uns gibt es wirklich 2 Leute, die rein für Recruiting das ganze Operations-Management machen, und die sind eigentlich ziemlich T-shaped. Ja, die wissen alles, was man wissen muss über das Media-Buying-Thema, jetzt halt beispielsweise auf Meta, und wissen aber auch, wie so ein Creative aussieht. Also die sind extrem stark aufgestellt im grundsoliden Wissen und sind dann aber im Thema Social Recruiting eben so tief drinnen, dass sie wissen, okay, diese Benefits sind heute in dem Thema relevant. Ja, die sind wirklich drin, was ist in einem Social Recruiting heutzutage wichtig. Und dazu gehört auch nicht mehr der berühmte Obstkorb, ja, das wissen wir jetzt halt alle, aber beispielsweise, was ich auch oft sehe, innerhalb von 60 Sekunden bewerben, ist jetzt auch kein Rocket Science mehr. Das machen viele da draußen. Ich glaube, Perspective hat es fast zum Standard gemacht, dass man sich schnell bewerben kann. Das heißt, was sind dann wirklich die Benefits, die da draußen wichtig sind? Und da geht es eben daran zu schauen, was macht der Markt, was fordert der Markt? Und da haben wir eben Leute drin, die sich da wirklich damit auseinandersetzen. Und darauf kommt eben die T-Ebene, wo sie sagen, okay, hier kommt das Media Buying und Funnel bauen und wir müssen Creatives aussehen. Und dann baut eben die Grafik die Creatives dafür und der Operations Manager managt den Rest.
Und das heißt auch, dass da, also ich finde das super, wie das aufgebaut ist. Ich kenne es auch selber, dass es eigentlich ausschließlich so Sinn macht, die Expertise quasi bei den entsprechenden Personen dann zu belassen und nicht irgendwie auf super viele verschiedene Player aufzuteilen, also mit einem kleinen Team zu arbeiten und maximalen Output irgendwie zu generieren, damit das Ganze auch nicht zu so einem, keine Ahnung, riesen Tanker wird und am Ende weiß ich gar nicht mehr, wer macht eigentlich was und was machst du heute? Ja, ich baue heute ein Creative, so, ja. Also oft in diese Situation möchtest du ja als Agenturinhaber auch nicht kommen. Gab es denn für dich auch in deiner Laufbahn, ich meine, du hast jetzt nochmal einen ganz anderen Hintergrund als das, ich sag mal, der klassische Agenturgründer, der sich einfach selbstständig macht, aber hattest du irgendwie auch in deiner Agenturlaufbahn dann größere Hürden, wo du gesagt hast, hey, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss die Agentur irgendwie schlanker machen, leaner machen. Also gab es so typische Fehler, wo ich jetzt mich hinsetzen könnte und sagen könnte, oh, die Fehler mache ich und da muss ich ran?
Ich weiß nicht, bei mir war das sogar eher ein bisschen zu extrem, glaube ich, weil ich habe, mein erstes Social Recruiting Projekt war ein Kollegen, wo ich ausgeholfen habe und der war das Gegenteil von mir, der wollte unbedingt riesengroß sein, viele Mitarbeiter, ob es jetzt Praktikanten, Azubis waren und Fixangestellte. Und ich habe fast immer eine Anxiety-Attacke bekommen, wenn ich sie gesehen habe, wie viele Leute dort irgendwie was verantwortlich waren. Und deswegen war ich schon immer so, dass ich gesagt habe, ich würde es ganz anders machen, ich würde es genau so machen. Und natürlich kommt man dann mal am Bottlenecks, wo man sagt, okay, die Person hat jetzt eigentlich ein paar Funnel zu viel zu bauen oder die Creatives haben jetzt zu lange gedauert. Und dann gibt es natürlich Herausforderungen, die man lösen muss. Aber im Sinne vom Lean-Ansatz habe ich es, glaube ich, eher oft übertrieben, als dass ich es untertrieben hatte, wenn es Sinn macht.
Ja, das verstehe ich schon. Ich glaube auch, das ist sowas, was man einfach auch selber lernen muss, glaube ich. Also es ist schwierig, wahrscheinlich so zu sagen, ah, der macht das wahrscheinlich und deswegen muss ich das auch für mich umsetzen. So, es ist eher was, wo man selber mal einen Fehler machen muss und sich dann hinsetzt und sagt, hey, wo kann ich eigentlich optimieren? Also wo kann ich vielleicht Ressourcen und Zeit sparen und am Ende vielleicht mehr Output generieren oder mehr zufriedene Kunden haben, mehr Kunden betreuen. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, nochmal auf Agenturaufbau zu sprechen zu kommen. Die Agentur ist eigentlich so strukturiert, dass du schon wie so eine Art Key-Accounter hast, die quasi alles betreuen. Die betreuen den Kunden, die Kundenkommunikation, die bauen den Funnel, die machen die Ads für den Case, für den Kunden und sind aber auch quasi dann verantwortlich für das Onboarding vom Kunden, alles sowas drumherum.
Genau, das Einzige, wo eine andere Person mit reinkommt, ist wirklich die Erstellung von den Creatives, weil ich glaube, ein grafisches Auge darf man schon haben, auch wenn wir uns in Templates entwickeln und wir entwickeln ja auch immer wieder neue Templates, weil es einfach Zeit wird, manchmal neue Templates zu bauen. Da glaube ich schon, dass es manchmal oder eigentlich notwendig ist, dann auch einen Grafiker mit reinzuholen. Und je nachdem, was es auch das Projekt braucht. Und es gibt kleinere Recruiting-Projekte, wo ich mit Still-Ads arbeiten kann und Templates gut funktionieren und ausreichend sind, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, zwei Stellen besetze. Aber wenn ich jetzt auch um größere Projekte spreche und wirklich Employer-Branding mache und dort geht es um Video-Creatives und darzustellen, in welchem Video, in welchem Art und Weise zeige ich dem Gegenüber, dass wir eine gute Company sind, aber der sich jetzt vielleicht nicht direkt bewerben soll, sondern vielleicht ist es ein Thema für ihn in 6 Monaten, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Herausforderung als jetzt ein Key-Account oder ein Ops-Manager, der das handhaben kann. Deswegen, das ist die einzige Stelle, die wirklich eine andere Person betreut, aber an die Kundenansprache und die Funnel und Media Buying benutzt es wirklich auch eine Person und ich glaube auch, dass das Media Buying beispielsweise bei vielen noch viel zu hoch hängt, ja, also mittlerweile brauchst du halt keine, wie im E-Com oder so 3 Funnel-Stufen mehr. Du hast wirklich eine Kampagne, wenn du mehrere Ortschaften hast, dann hast du vielleicht noch verschiedene Ad-Sets, aber du hast halt pro Beruf eine Stelle und wenn du eine andere Stelle hast, hast du nochmal eine andere Kampagne und that's it. Ja, da muss ich jetzt nicht stundenlang in einem Ads-Manager rumeiern und mir irgendwelche KPIs anschauen, sondern ich setze die Kampagne auf, ich schaue, was ich ausgebe, dann schaue ich mir vor allem den Cost per Bewerbung an. Und daraufhin kann ich dann iterieren, kann das besser machen, kann es vielleicht auch laufen lassen, je nachdem.
Spannend auf jeden Fall. Habt ihr auch, oder andersrum, wie sehr stellt ihr denn sicher, dass dann eure, wie man nennt es, Operations Manager, wenn die, habt ihr da irgendein Education-System dahinter, also eine interne Ausbildung, die du durchlaufen? Oder wie stellst du da sicher, dass deine Mitarbeiter, dein Team auch immer auf dem neuesten Stand ist dahingehend?
Genau, also das Team ist an sich einfach sehr gut geschult. Wir haben viele Materialien, die einfach wichtig sind. Ich bin kein großer Fan von jetzt einer Videobotschaft bei unserer Größe. Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht, oder Videoplattform, ich glaube, es ist nicht immer notwendig. Wir haben einfach gute Docs gebaut, Loom-Anweisungen, gehen verschiedene Beispiele durch und ist dann auch oft ausreichend. Und wir sprechen auch tagtäglich miteinander. Es ist ja nicht so, dass wirklich jeder in seinen Silos sitzt oder in seinem Zimmerchen, sondern wir haben ja konstant Austausch. Und wenn jetzt mal Fragen aufkommen, dann kommen eben Fragen aus und überlegt man sich, ob man das SOP erweitert oder ob das nicht notwendig ist. Und so sind sie mir auch gut gefahren. Plus, wir wachsen jetzt, also ich habe gar nicht den Anspruch, eben 15, 20 Leute jetzt direkt anzustellen. Das heißt, die Leute, die gehen, was eigentlich rarely vorkommt, außer wenn ich es mal vielleicht auch selbstständig machen möchte, die sind, ist schon ein sehr eingeschweißtes Team und sehr treu. Ja. Wir arbeiten dann über lange Zeit zusammen und wirklich lange Zeit. Und deshalb ist es auch gar nicht oft notwendig, da so oft Schulungsmaterialien zu bauen, weil die Person ja eben schon so lange da ist oder noch eins zu one-on-one mit Leuten dann arbeitet.
Aber das finde ich cool, du hast gerade schon angesprochen, ihr baut dann ein Template mit wahrscheinlich, ich weiß nicht, mit was arbeitet ihr da? Also kannst du mal so ein paar
Google
Tools?
Docs.
Google Docs.
Also wir bauen wirklich Google Docs und sagen, hey, das ist SOP für XY, hier ist die Anleitung dazu, wir besprechen heute das Thema XY, dafür ist dies und das notwendig, Zugänge hat eh jeder über einen Passwortmanager und dann gibt es für verschiedene Thematiken, je nachdem wie komplex es natürlich ist, ob man jetzt halt mal einen Pixel in Perspective einbaut oder wo ist der Pixel im Business Manager oder wie hat der Funnel auszubauen, gibt es da verschiedene 3-4 Looms mit Anweisungen zu diesem spezifischen Thema plus Beispielen und dann that's it. Ja. Und dann kann man auch Lego-Block-mäßig sagen, okay, das kommt nach dem und so weiter und so fort und wenn sich mal was ändert, kann man das Ganze auch einfacher austauschen.
Ja, spannend. Das ist, glaube ich, auch was wir in einigen Talks schon mal besprochen haben, dieses Tool-Thema. Auch super interessant, dass ihr mit Google Docs arbeitet. Ich denke, viele werden mittlerweile mit Notion arbeiten, weil es einfach so groß geworden ist und auch vielleicht optisch nochmal eine andere Thematik ist. Ich finde aber auch, dass wenn man mit etwas anfängt, dass man dann durchaus auch dabei bleiben sollte, wenn es halt für einen funktioniert. Ja, darum würde ich gar nicht hier irgendwie eine krasse Notion-Werbung machen. Und ich habe auch schon viele richtig geile Google Docs gesehen. Darum an der Stelle mal auch eine Empfehlung von meiner Seite. Notion und Google Docs kann man durchaus ähnlich verwenden auch, ne, an der Stelle.
Ja. Und ich muss auch sagen, Notion, ich gebe dir 100% recht, ist wahrscheinlich ein Tool, das viele, viele daraus nutzen. Ich persönlich hatte noch nicht die Zeit und Muße, mich wirklich reinzuarbeiten. Und dann bin ich, wie gesagt, lean. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, Tools einzusetzen, wenn sie notwendig sind. Klar, wir haben, ich verstehe, dass größere Companies oder auch ab einer gewissen Company-Größe Wikis wichtig sind, ja, oder gewisse grundlegende Dinge. Bei uns sehe ich es aktuell nicht, ja, und deswegen habe ich keinen Need, wo was dazu zu packen, wo es gar nicht notwendig ist. Und das, glaube ich, lässt sich auch gut aufs Leben übertragen, ja, weil wir, ich bin ja zu Hause, ich bin ja ein digitaler Nomad und die Agentur ist remote. Die meisten Leute denken, wenn man etwas dazu nimmt, geht es einem besser, ob das jetzt hat, keine Ahnung, noch ein Möbelstück ist, was man kauft oder was auch immer es ist ja im Leben. Weil man es braucht, denkt man, es geht einem besser, ja. Aber oftmals ist es, glaube ich, andersrum, wenn man ein bisschen sich von was löst, zum Beispiel, jeder kennt das Gefühl, wenn man den Keller ausgeräumt hat, ja, wie es danach einem geht. Es ist vielleicht eher ein Beispiel, sich mal zu überlegen, ist es überhaupt notwendig, macht das Ding ja auch komplizierter und dann zu reflektieren, ah, okay, eigentlich hätte ich es gar nicht gebraucht, das hätte ich mir sparen können und mit allem, im Business ist es ja so, wenn ich jetzt Notion integriere, da geht da auch Zeit rein, das sind Kosten, die da reingehen, die Leute müssen sich einarbeiten, ja, und deswegen, fair enough, ich glaube, es führen viele Wege nach Rom, für uns hat sich einfach rausgestellt, dass wir mit Google Docs sehr gute SOPs bauen. Und solange es funktioniert, habe ich keinen Drang, da irgendwas zu ändern.
Bin ich auch ein großer Fan von, wie gesagt. Hast du noch ein paar andere Tools, die du droppen kannst, wo du sagst, hey, das funktioniert für dich in der Agentur aktuell super gut, vielleicht auch fürs Projektmanagement und so weiter. Gerade ja auch, und ich weiß nicht, was jetzt schon wirklich gesagt haben, aber ihr seid eine fully remote Agentur. Und da ist ja auch dieses Zusammenspiel von allen Beteiligten super wichtig. Arbeitet ihr da mit speziellen Tools, die euch einfach helfen, so ein gewisses Alignment zu schaffen?
Ja, also ich würde sagen, wir haben das most basic Setup, das man sich vorstellen kann. Wir sind in Kontakt über Slack, wir haben unsere Termine in Zoom, wir schicken uns Loom-Videos, wenn es sein muss, wir nutzen die Google Drive für alle möglichen Sachen eben. Miroboard ist eine Sache, die wir viel nutzen, wo wir auch einfach oft mal einen Prozess vielleicht brainstormen oder auch Optimierungen brainstormen. Wir haben zum Beispiel eine große Ad-Library auch einfach im Miroboard drin und schauen uns da mal an, hey, was funktioniert gerade, was hat früher mal funktioniert und können vielleicht auch wieder Ideen aus alten Sachen schaffen, weil Miro ist für mich sehr geil visuell, einfach auch sich mal wieder anzuschauen. Docs sind natürlich sehr plakativ, einfach Schrift und Loom-Video. Und deswegen, das ist so, glaube ich, so das Basic most basic Setup, das man sich vorstellen kann. Und mir fällt gerade wirklich keins ein. Spotify zähle ich dann noch nicht dazu.
Sieht das so Projektmanagement-Tool irgendwie so?
Ach so, Asana. Ja, klar. Asana.
Ja, nice. Ja, auch ein geiles Tool einfach. Ich glaube, wir haben auch mal, ja, ich weiß es sogar, wir haben mal einen Perspective-Talk gemacht mit Danny Schanz zum Thema so Tools im Social Recruiting. Also ich denke, vor allem für viele Anfänger da draußen ist das der geilste Talk, den du dir angucken kannst, wenn du auf der Suche nach Tools bist. Und du sagst es schon, ich finde es so geil, dass ihr diesen Lean-Ansatz habt. Also alles, was ihr einfach gar nicht braucht, dann kauf's halt auch nicht so, ne? Also ich meine, das hält ja auch die Kosten niedrig, was ganz geil ist. Und ja, darum sehr, sehr cool, dass du das mal angesprochen hast. Ich glaube, es ist immer ein cooler Insider auch von außen.
Vor allem, vielleicht eine Sache noch dazu. Das Schöne ist, wenn man an solchen unnötigen Sachen spart und auch an Kopfschmerzen spart oder auch Budget anspart, macht das Budget für andere Sachen frei. Zum Beispiel geht es nicht von Ausstattung, sondern einfach Dingen, was man jemand anders einfach mal gut tut. Und ich habe es auch auf LinkedIn letztens gepostet. So, es sind die einfachen Dinge und es kostet nicht mal was, sondern mal wirklich im Team zu fragen, ich weiß gar nicht, ob das zu Lean-Agentur-Ansatz gehört, aber ich finde, wenn man ein kleines Team ist, gehört es dazu, einfach mal wirklich jemanden tiefgründig zu fragen, wie es einem geht. So, oft fragt man ja so einfach, hey, wie geht's und so. Und dann, ja, okay, geht gut, ja, okay, perfekt. Aber eigentlich vielleicht beschäftigt die Person wirklich was mehr, um sich da Zeit zu nehmen. Das finde ich ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie noch ein cooles Tool reinzupacken, sondern halt wirklich auch auf ehrlicher Basis, wenn man ein kleines Team ist oder ein effektives Team ist, dann auch wirklich mal sich die Zeit zu nehmen und zu fragen, hey, ist bei dir auch wirklich alles gut, gerade weil man halt remote ist, geht es auch oft unter.
Ihr macht ja auch regelmäßig so Team-Events und sowas dann?
Ja, wir versuchen es. Wir haben jetzt nicht die perfekten Quarterly-Meetings oder treffen uns hier und da, aber gerade weil wir auch immer viel unterwegs sind, ergibt sich halt auch, dass man sich unterwegs mal trifft. Und da ist sicherlich noch Potenzial, also wenn mit allem Potenzial da ist, aber aktuell schauen wir, dass wir das sehr regelmäßig machen oder mitunter regelmäßig. Und ja.
Ja, das ist mega schön und ich glaube, das ist auch so einfach wichtig, wenn man auch diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Nicht nur, wir hatten das schon in einigen Talks, darum wiederhole ich das nochmal, nicht nur ganzheitlich im Sinne, wie kann ich meinen Kunden am besten betreuen, also dass Recruiting-Agenturen auch immer mehr neben Social Recruiting andere Dienstleistungen anbieten, wie Employer Branding oder Social Media Management und so weiter, sondern auch diesen Ansatz ins eigene Team zu ziehen und zu sagen, hey, wo können wir vielleicht Dinge wegstreichen, die es einfach nicht braucht, damit ich mehr Zeit für andere, wichtigere Dinge habe, die vielleicht auch auf einer menschlichen Ebene einfach noch ein bisschen besser hätten und ja, auch einfach für ein nachhaltiges Team sorgen. Ja, also im Sinne von, ich möchte ja nicht nur Mitarbeiter einstellen in meiner Agentur, sondern ich möchte die ja auch behalten und in diese Richtung mehr zu gehen. Ich habe noch ein, zwei Fragen an dich, auch weil wir ja noch eine Case Study von dir dabei haben. Und ich glaube, ich fände es sinnvoll, wenn wir einfach mal direkt rüber wechseln und dieses Lean-Agentur-Thema hier beenden. Dennoch eine Sache noch. Was sind so die Argumente, die für dich überzeugen beim Remote-Work-Ansatz? Warum bist du auf Remote-Work umgestiegen und möchtest vielleicht auch nicht mehr missen?
Also ich war persönlich im Office, wenn ich früher in einem Office war, nie derjenige, der richtig Bock hatte, mit allen Kollegen, mit denen man in irgendwelchen Meetings sitzt, die vielleicht nicht notwendig sind, weil man sie auch über Loom hätte machen können, dann noch was essen zu gehen oder wie auch immer. Und ich war einfach nie der Fan davon. Und deswegen habe ich gesagt, warum sollte, wenn es ich nicht mal machen will, warum sollen das meine Leute machen? Und wenn die Bock drauf haben, stehen ja alle Freiheiten offen, auch Coworking und sonst was. Oder sie entscheiden sich, auch einen anderen Weg zu gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das war eigentlich so der Hauptargument. Wenn ich das nicht lebe, so dieses tagtägliche im Office sein und ich bin einfach viel lieber eigentlich unterwegs und habe neue Kulturen um mich herum. Natürlich haben wir immer unsere Base, aber das ist mir viel wichtiger. Warum soll ich das nicht an das Team genauso ermöglichen? Und bei uns in der Company ist es halt so, dass jeder, der da auch Bock drauf, der hat da jeder Bock drauf. Und deswegen sind sie auch bei uns und deswegen spricht auch nichts dagegen, das jetzt nochmal umzudrehen oder so.
Finde ich schön, dass es aus einem persönlichen Ansatz kommt. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass du als Founder oder selbst wenn du, ich meine, ihr habt die Company gekauft, ne? Aber ich sehe dich trotzdem so als denjenigen, der es dann genommen hat und das transformiert hat, was es heute ist. Dann bist du quasi Gründer. Und das ist was für mich, wo ich sage, du stehst auch super authentisch dafür. Und wenn du es lebst, das hast du gerade gesagt, dann lebt es dein Team auch. Oder ich meine, gleiches an. Am Ende willst du ja dann auch Mitarbeiter haben, die deine Vision teilen und die dann auch deinen Lifestyle vielleicht so ein bisschen teilen, wenn es eben der ist, remote zu arbeiten. Und ja, kann ich nur unterschreiben, finde ich sehr, sehr authentisch und ist schön gesagt an der Stelle. Ich schaue mal gerade, ob Fragen in der Community reingekommen sind. Und ich sehe eine Frage tatsächlich. Ich denke, die wird noch mit unserem Thema gleich zu tun haben. Was ist dein Best Practice, um zwischen verschiedenen Jobstufen zu unterscheiden? Wie filtert ihr das? Das jetzt auf den Funnel bezogen ist oder auf das Team, das weiß ich gerade nicht. Vielleicht kann das nochmal hinzugefügt werden.
Ich schätze mal, wenn einfach zwei verschiedene Ausschreibungen da sind, wenn es einfach zwei verschiedene Jobprofile sind.
Gern mal deinen Take dazu ab.
Also wir generell, wenn es zwei verschiedene Stellen sind, sind zwei verschiedene Stellen, sind zwei verschiedene Kampagnen, sind zwei verschiedene Endergebnisse, ja, sind völlig getrennt. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel in der Gastronomie gesehen, dass sich auch gerne 4-5 Stellen in einen Funnel unterbringen lassen. Zum Beispiel Gastronomie-Leute, die arbeiten halt manchmal im Service, manchmal in der Kasse, manchmal in der Bar, wie auch immer. Ja. Und da kann man ja auch flexibel hin und her switchen. So. Und was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben gefragt, hey, willst du dich bewerben? Ja oder nein? Dann gibt es entweder nein. Und wenn wir sich bewerben, wir sagen, hey, für was willst du dich bewerben? Hast du eine Präferenz? Und dann fragen wir nach Präferenz, zum Beispiel, ja, das und das, das. Und dann im Hintergrundgespräch mit der Company und dem Bewerber ist eh immer das Gespräch, hey, du hast angeklickt, du möchtest gerne im Service arbeiten, hättest du auch ein Problem damit, ab und zu mal in die Bar zu springen. So, das ist ja gar kein Schmerz. Und so gehen wir das Ganze an. Eben, kommt auch auf die Komplexität vom Funnel natürlich an oder wie komplex auch die Stellenausschreibung ist, wenn man jetzt, eine Führungskraft sucht im Großkonzern, ist sicherlich eine andere Herangehensweise als jetzt halt ein Service-Mitarbeiter. Aber genau, wir trennen einfach prinzipiell nach Stelle und wenn es sich ergibt, schieben wir auch verschiedene Stellen in einen Funnel rein.
Das finde ich eine super nice Antwort. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich häufiger in der Community sehe. Und dann sehe ich halt immer das eine Lager, die sagen, nein, der Pixel und du musst für jede Stelle einen eigenen Funnel machen. Und auf der anderen Seite halt die sagen, und oftmals kommt dieses Service-Beispiel tatsächlich, packt das in einen Funnel. Ich meine, es ist eine ähnliche Zielgruppe, also optimiert dann Facebook auch in die richtige Richtung. Und du hast es eigentlich gerade, ich erinnere mich an die Talks, die ich mit Brian Stabil gemacht habe, wo er immer gesagt hat, es kommt drauf an. Und es kommt halt wirklich drauf an, ja. Ob es passt oder nicht. Darum, ja, das kann ich unterschreiben, das sehe ich ganz genauso. Darum, ja, danke für die Frage, das war sehr, sehr aufschlussreich, glaube ich, für viele.
Vielleicht noch, weil es gerade aufgekommen ist und es kommt immer auf, ja, brauchen wir für eine andere Stelle einen anderen Pixel. Das ist genauso wie dieses unnötig komplex machen, was man nur komplex machen kann, ja. Es ist eine Heidenarbeit, einen Pixel aufzusetzen, eine KPI richtig zu verbinden. Das ist eine Heidenarbeit, das ist einfach Arbeit. Das ist auch ein Perspektiv richtig zu machen. Dann musst du es richtig einstellen. Dann hast du irgendwelche Fuck-ups einstellen, weil du den falschen Pixel auswählst. Das sind alles Baustellen, die nur für Kopfschmerzen sorgen. Und ich habe noch keinen Case erlebt, in dem es nicht mit demselben Pixel funktioniert hat. Wir nehmen immer denselben Pixel.
Stellen.
Ja, wir haben Führungskräfte, wir haben Service-Mitarbeiter, wir haben alles über denselben Pixel. Und es gab noch nie ein Problem. Und ich hatte noch nie ein Problem, den falschen Pixel auszuwählen oder keine Ahnung, was noch für Fuck-ups dazwischen kommen können, weil ich erlebe es nicht, weil ich nur einen Pixel habe. Aber es ist auf jeden Fall eine Hürde.
Ja, das ist sicherlich auch noch eine Thematik, die oftmals sehr breit diskutiert war. Spannend, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Ich denke auch, der Pixel wird ja am Ende auch immer weniger relevant, einfach dadurch, dass das Media Buying so stark aufs Creative fokussiert ist und du halt super stark über das Creative targetierst. Facebook schränkt auch immer mehr die Targetierungsoption ein. Darum, ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die wir jetzt langsam verfolgen. Ich habe die ersten Postings in der Community gesehen, dass der Pixel irgendwann outdated ist und halt auch nicht mehr unbedingt eine Rolle spielt. Darum spannende Entwicklung, die ich super gerne mitverfolge. Und jetzt lass uns doch gerne mal in deine Kampagne schauen, vor allem in deinen Funnel. Und da ist das ja mal ultra heftiges Ergebnis, irgendwie 1400 Bewerbungen generiert für den Kunden. Yes. Wenn du magst, kannst du mal den Funnel aufmachen, dann schauen wir uns den erstmal an. Oder mach mal MyRobot auf, vielleicht was auch immer mehr am meisten Sinn macht und leite uns da doch gerne mal durch.
Also ich habe im MyRobot gleich habe ich auch nochmal alles runtergebrochen, warum wir was wo haben. Aber prinzipiell ist der Funnel, glaube ich, mal grundlegend, wenn man jetzt einfach auf uns gewidelabelt, dass man den wirklich dann auch copy-pasten kann und sich bei Perspective reinziehen kann. Wir haben alles wirklich denkbar einfach und wenn ich sage denkbar einfach, dann meine ich auch die Farben zum Beispiel. Ich sehe manchmal Funnel, die haben 8 Farben, die haben, ich weiß gar nicht, was der Call to Action ist. Das ist wirklich ein Mess. Das heißt, wir keepen es as simple as possible, haben wirklich oft schwarz-weiß oder eben die Brandfarben mit 2 Hauptfarben und sagen, hey, wenn derjenige jetzt wirklich auf diese Anzeige geklickt hat und der ist eigentlich schon in dem Bewusstsein da sein, dass er sich bewirbt, müssen wir ihn einfach nur dazu bringen, sich weiter zu bewerben. Okay, ja. Und dann haben wir zwei verschiedene Stufen. Vielleicht, ja doch, ich mache das im Robot gleich anschließend. Einmal haben wir hier oben einfach den Bereich, wo wir sagen, hey, wir schicken den direkt zu einer Bewerbung, weil es zum Beispiel eine einfache Stelle ist. Er kommt direkt in die Bewerbung, fertig aus. Ja. Das haben wir auch alle schon mal gesehen. Gar kein Problem. Und dann kommt der Teil, wenn er sich eben noch nicht genug committed ist dazu, müssen wir das Unternehmen verkaufen. Davor verkaufen wir einfach nur die Bewerbung, dass er sich bewerben soll. Wenn er noch nicht bereit ist, sich zu bewerben, dann verkaufen wir das Unternehmen. Ja? Und dann kommen wir eben auf entweder auf eine Seite, die wir sagen, hey, das ist zu uns, das sind wir, hierum geht's. Oder wenn die Person lieber scrollt, dann findet er einen ähnlichen Content eigentlich hier weiter unten. Ja, das kennt man auch alle. Ich habe hier mal symbolisch die typischen Icons reingepackt, wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Bei uns kriegst du komplette Versorgung. Wir haben jeden Monat kriegst du ein Geschenk von uns, keine Ahnung. Wie auch immer, besonders gute Bezahlung.
Ja, gute Bezahlung. Geiles Office genau. So und so.
Genau, und wir haben das auch wirklich so aufgebaut, wie der Mensch halt tickt. Der Mensch ist halt, dem Menschen ist besonders wichtig im ersten Moment, wenn er einen neuen Job sucht. Meistens, in meisten Fällen ist es so, er möchte erstmal ein bisschen besser verdienen oder flexibel in seinem Leben sein. Und deswegen sind es auch immer die ersten beiden Punkte, die wir ansprechen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, damit ist eigentlich schon 80% der Arbeit getan. Danach geht es wirklich um Kleinigkeiten, zum Beispiel Gym-Mitarbeiter, Zuschuss und so weiter und so fort, Team-Events. Ja. Und ja. Wenn es eben nicht reicht, dann sagen wir noch, so sieht eben dein Aufgabenbereich aus. Das solltest du in dem Fall mitbringen. Und es ist ja eigentlich spannend, weil in der normalen Bewerbung ist es ja, das ist der Job, das musst du mitbringen und das geben wir. Und
Richtig.
Dem kannst du halt umgedreht und sagen, hey, das geben wir dir, das kriegst du von uns und dafür musst du das hier zum Teil erfüllen. Und wenn du nicht mal alles erfüllst, helf mir dabei, vielleicht das Profil zu verständigen, weil wir kennen es doch alle, wer hat schon mal alle Anforderungen für ein Jobprofil erfüllt da draußen? Wenn jemand ein Performance-Manager sucht und ein SEO-Manager und ein SEA-Manager und, weiß ich nicht, noch einen Blogartikel-Schreiber, ja? Das ist einfach nicht mehr so, ja? Und deswegen sagen wir auch immer erst, was ergeben wir dir und was erwarten wir dann zum Teil von dir?
Um das auch psychologisch sinnvoll aufzubauen, richtig?
Genau, und so geht er ja dann auch durch, weil am Ende des Tages ist es ein Sales-Funnel. Ja? Ich möchte an sich die Bewerbung und dann mein Unternehmen verkaufen, dass du dich eben bewirbst. Und ist genauso, wie wenn ich beim ersten Date nach dem Heiraten frage, wird sehr wahrscheinlich Nein kommen. Aber wenn ich die Person erstmal aufwärme und sage, hey, schau mal, wir sind eigentlich ganz cool, wir machen XY, das ist Team, hast du Bock, irgendwie mal mitzumachen? Dann sagt er vielleicht schon, ja, ich komme mit dir auf ein zweites Date. So, und das zweite Date ist halt in dem Fall halt ein Telefonat oder ein Zoom-Call, wie auch immer man das dann intern gestaltet, ja. Und genau so haben wir es dann aufgebaut. Und dann haben wir unten wirklich nochmal einfach dieselbe Frage wie oben, um es simpel und lean zu halten. Und dann geht er durch einen ganz normalen Funnel durch, hast eine Ausbildung, ich bin flexibel und so weiter und so fort. Welche Fragen ist halt benötigt? Das ist jetzt halt wirklich exemplarisch. Aber ihr seht, es ist nicht viel Tamtam. Ich habe keine kleinen Sternchen unten, ich habe kein, was irgendwie Verwirrung stiftet, weil wenn da irgendwas nicht steht, was er passt, dann springt er auch ab. Ja? Mhm. Vielleicht ist aber ein Thema, was so ein bisschen auf diesen Online-Markt von Coaching oder Consultants geht, dass sie halt in dem Call dann auch nochmal besprechen, hey, das sind deine Einwände, aber eigentlich ist es gar kein Problem. So zum Beispiel, wir hätten gerne, dass du bei uns im Office bist, dann das steht da jetzt, wir hätten dich gerne bei uns im Office, dann steht da nicht, wie lange, wie oft, wie regelmäßig, bla 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 bla. Deswegen, es muss da erstmal gar nicht stehen und dann im Telefonat lassen sich viele Dinge halt im Nachgang auch wesentlich besser klären.
So, wie macht ihr das mit dem Telefonat? Also qualifiziert der Bewerber auch vor oder macht das der Kunde bei euch?
Alle Fragen sind, wenn ein Bewerber durchgeht, ist er komplett qualifiziert.
Okay,
also weil sonst
ihn an oder passt. Macht das der Kunde komplett?
Der Kunde macht es, wir wollen nicht. Ja, aber der Kunde hat eine klare Anweisung, dass Best Case 15 bis 30 Minuten nach dem Eingang der Bewerbung gecallt wird, zweiter Case wäre dann im Laufe des Tages und Worst Case ist, wenn er dann eben am zweiten oder dritten Tag angerufen wird, aber das ist eigentlich schon zu spät. Wir sehen sehr stark und deutlich, dass umso schneller man die Leute anruft, umso besser heben sie auch so ein Telefon ab, reagieren auf E-Mails und so nach ist eben auch die Show-Up-Rate zum Beispiel in den Bewerbungsgesprächen.
Ja, mega. Das habe ich schon so oft gehört, wie wichtig das einfach ist. Und auch dieses am gleichen Tag oder innerhalb von 24 Stunden ist eigentlich gar nicht mehr relevant, sondern es muss noch viel schneller passieren.
Ja, so schnell wie möglich einfach. Und hier ist wirklich die einzige Animation, die wir nutzen, ist wirklich für den letzten Call to Action. Und ihr seht, hier haben wir zum Beispiel einen Funnel gebaut gehabt, der deutschlandweit ausgespalten wird. Und hier hätten wir einen Test laufen, ob wir das per Adset machen oder ob wir ein Adset nehmen mit allen Locations drinnen. Aber der Kunde gibt am Ende des Tages seine Stadt ein. Ja? Und dann hat der Bewerber hat seine Stadt eingegeben und der Kunde von uns hat dann zugegeben, okay, da fällt in den Bereich YY, ist deren Zuständigkeit oder wir wissen, das ist für die Stelle relevant. Und so testen wir auch ab und zu halt mal Dinge, je nach Case. Vielleicht kann das jemand als Inspiration rausnehmen.
Ich finde es super spannend, wie lean dieser Funnel auch ist. Also natürlich
ist schon langweilig, ne?
Nee, ich finde es gar nicht unbedingt langweilig. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön. Also ich bin ja auch ein großer Fan von wunderschönem Design. Und ich sage eigentlich immer gerne, mit Perspective kann man auch keine hässlichen Funnels bauen. Ich habe dennoch schon Funnels gesehen, wo man durchaus nochmal ran könnte. Und ich gerne auch den Perspective Talk, den wir mit unserem Co-Founder und dem heftigsten Designer, den ich kenne, Marco Weidner, gemacht haben. Den verlinke ich auch gerne nochmal in der Infobox, dann, wenn der Talk live geht. Aber ich finde es super interessant, dass der Funnel so lean ist. Also es ist, du arbeitest mit eigenen Icons, ihr arbeitet mit einer Farbe, eigentlich geht ihr ja schon fast in euer eigenes Branding so rein. Macht ihr das bei Funnels generell?
Nee, wir haben den jetzt bewusst auf schwarz-weiß angepasst, weil der halt von uns kommt. Aber bei dem anderen Kunden war der zum Beispiel jetzt weiß-orange. So. Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, um den zu arbeiten und die Blanko-Texte reinzupacken, hat es 10, 15 Minuten gedauert, weil jeder Funnel bei uns fast gleich aussieht. Ja, es ist, ja. Deswegen bauen wir Prozesse und er ist natürlich auch beim Perspective so. Ich meine, es gibt auch andere Software, die ich duplizieren kann und passe an was an, dann dauert es auch länger. Aber es, Perspective ist halt, ich weiß, darf man Idioten sicher sagen? Darf man es sagen?
Durchaus. Okay. Durchaus. Vielleicht nochmal ein paar Fragen zu deinem Funnel, die mich immer super interessieren. Kannst du mal ein paar Zahlen so droppen, also ein paar KPIs, also wie viele Bewerber, was war so Cost per Lead, so in diese Richtung? Lass uns doch da mal drüber sprechen.
Wie auch immer, ihr seht mal, hier ist wirklich eine Bewerberkampagne und die heißt jetzt, die haben wir anders benannt, aber es ist bewusst jetzt Bewerberkampagne Conversion genannt, weil ich oft auch noch Kampagnen sehe, die jetzt irgendeine Traffic-Kampagne ist oder sonstiges oder so. Wir haben wirklich, egal welche Größe, jeden Funnel auf Complete Registration gemacht. Also jeder Funnel läuft mit einem Pixel, läuft wirklich mit einem Complete Registration Event und wir haben noch nie was anderes gemacht. Ja, sehr einzeln, sehr vereinzelt, aber eigentlich immer dasselbe Setup. Genau, dann mit dem Funnel beispielsweise haben wir jetzt halt 2,5 Millionen Impressionen erreicht, über 600.000 Leute und haben jetzt halt bei 26.000 Euro Adspend 17 Euro Cost per Acquisition oder Cost per Bewerbung und dort sind eben alle Kampagnen-Mix von Service-Kräften bis zu Führungskräfte. Ja, das ist also Durchschnitt.
Okay, ja. Das heißt, ihr habt quasi auch alles in einer Kampagne dann drin gehabt?
Genau, in dem Fall hatten wir jetzt alles in einer Kampagne. Das hat strukturelle Hintergründe, weil die anderen Servicekräfte zum Beispiel offline gegangen sind. Ich kenne die Details gerade nicht mehr so genau, aber es hat den Grund, warum wir hier jetzt eine Kampagne genommen haben. In der Regel sind es dann zwei Kampagnen. Aber hier war es jetzt eine. Und genau, am Ende des Tages waren es dann jetzt knapp über 15.500 Bewerber.
Mega. Mega, auf jeden Fall. Also es sind ja schon einige Zahlen, wo man dann sagen kann, voll krass. Weißt du, wie viele eingestellt wurden am Ende?
Müsste ich reinschauen. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nur, dass die wirklich deutschlandweit immer einen Need hatten. Und der Need war immer sehr groß. Und es war halt immer eine Stelle, wo mittelsexy zu besetzen ist. So, und die Leute halt nicht unbedingt dorthin gehen. Und wenn man sich aber vor die Leute stellt und eigentlich Benefits präsentiert, ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel jetzt im August gar keine Ads offen haben. Jetzt sind wir gerade sozusagen in einer Pause im Monat, weil so viele Bewerber auch, wir haben halt bei denen waren so viele Bewerber, dass wir einen Bewerbertopf im Pool geschaffen haben. Man sagt, hey, die Person ist vielleicht erst in 6 Wochen erreichbar und jetzt ist Sommerzeit, viele sind im Urlaub. Vielleicht lassen sich die Stellen auch mit dem Pool bewerben, Pool befüllen und dann im September gehen wir wieder weiter und sagen, hey, welche Stellen werden gesucht? Und dort gehen wir dann wieder rein, wenn es nicht aus dem Pool befüllt wird.
Das habe ich jetzt schon so oft mitbekommen, auch einfach, dass Recruiting-Agenturen für ihre Kunden so erfolgreich waren, dass dann, hey, könnt ihr die Kampagne stoppen, so, es kommen so viele Bewerbungen rein und so weiter. Richtig spannend, dass ihr da quasi auch so unterwegs seid und dann schon so ein Pool gebaut habt. Und ich glaube, das ist auch so ein Tipp, der für viele Recruiting-Agenturen einfach noch unterschätzt ist. Also das kann ja auch eine Beratungsdienstleistung für den Kunden sein. Hey, baut euch einen Bewerberpool auf und dann kannst du es auch wieder in deinen Agentur aufbauen.
Auf jeden Fall. Und es ist am Ende des Tages sind jeder Bewerber, diese Zahl, die wir sehen, für uns sind es jetzt oft Zahlen, aber am Ende des Tages steckt eine Person dahinter. Und vielleicht hat diese Person innerhalb von 30 Tagen nicht die Möglichkeit, aufzuhören und dann ergibt sich wieder was. Und wie das Leben spielt, ist dann aber nach 60 Tagen so ein Perfect Fit da. Und dann sagt die Person bei der Firma, bei eurem Kunden, sagt dann, hey, was ist eigentlich mit dem Kontakt, den wir vor 2 Monaten reingeholt haben? War das nicht jemand, der eigentlich gepasst hätte? So, aber wenn du die Strukturen dafür nicht brauchst und sagst, okay, du weißt nicht, wann die Bewerbung eingeht, was der Status dabei ist und so weiter und so fort, dann wird es halt schwierig, ne? Und deswegen, wenn man einen Bewerberpool aufnimmt und sagt, hey, potenzieller Kandidat, der ist on hold, dann kann ich jederzeit sagen, hey, Filter, Personen, die so on hold sind, Region XY, je nach Größe natürlich. Es geht jetzt nicht für, wenn man jetzt 10 Bewerber hat, macht es sicherlich keinen Sinn. Aber bei 1500 Bewerbungen hast du natürlich extrem viel gemacht.
Mega spannend auf jeden Fall. Ich habe auch gerade gesehen, dass du noch ein paar Creatives dabei hattest in deinem My Reward. Also wenn das kein Problem ist, würde ich das sagen, schauen wir da noch mal rein. Das ist nämlich super interessant.
Ja,
Und ich
gerne.
sehe oft Fragen in der Community dafür, wie man so die besten Creatives baut
Ja.
für generell für Kampagnen. Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen reinzoomen, dann können wir da noch ein bisschen geiler. Genau, jetzt ist
Genau,
richtig
also es
gut.
sind auch tatsächlich die Creatives, wie gesagt, es sind noch verschiedene Infos, wie wir das Ganze gestalten. Aber prinzipiell, was man jetzt hier an dem Beispiel auch gut sieht, wir haben halt wirklich gutes Bildmaterial, wir haben einen ultra starken Benefit, ja, das kommt ins Auge, gerade auch wenn du halt in einem Bereich bist, wo du jetzt zum Beispiel 13, 14 € die Stunde verdienst und du kriegst aber ein Zertifikat von einem höheren Wert. Ja, das ist genau das gleiche wie im E-Commerce mit dem Perceived Value, ja, den du den Kunden gibst, ja, dann ist das wirklich ein Grund. Ist halt ein Offer, ist halt ein Offer im Recruiting, nur nicht im E-Commerce. Und das ist extrem wichtig. Und das ist eben zum Beispiel ein Offer, was extrem gut funktioniert. Und das Creative hat auch überwiegend gut performt, ja, weil es ist einfach sympathisch. Man hat einen guten Benefit, man wird ganz klar, um was es geht. Wir haben auch nicht, als hier unten steht es auch nochmal zum Beispiel, die innerhalb von 60 Sekunden ist auch nicht mehr der Hauptbenefit, sondern wirklich der Hauptbenefit ist dieses Offer. Ja, das ist ein großer, großer Unterschied. Und dann haben wir nochmal die verschiedenen Benefits für die Fragen, die halt in dieser Nischebranche immer aufgekommen sind. Wann muss ich arbeiten? Wie viel verdiene ich? Wie lange muss ich zur Arbeit fahren? Muss ich dafür irgendwas haben? Und das beantworten wir halt schon mal im ersten Moment. Und dann geht es eben in den Perspective Fund. Da habe ich ja gerade gesagt, hier geht es einfach nur zur Sache. Wir haben hier nochmal wirklich einen Grund, warum die Person nicht abspringen sollte, um was es geht. Und einfach nochmal ein Call to Action. Der Call to Action könnte man streng genommen auch sagen, das hier. Wir haben nochmal einen extra Call to Action. Und genau, hier ist dann die Logik, beispielsweise, wenn jemand auf Mehrfach klickt, dann geht es hier
Richtig.
darum, zu
Das gerade.
verkaufen. Genau, und hier ist ja auch mal reingepackt, wir verkaufen das Unternehmen in diesen Schritten von dem Funnel und von der Mehrerfahrenseite. Und vor dem Funnel verkaufen wir die Benefits und nicht das Unternehmen. Das ist ganz wichtig.
Das ist halt auch so dieser Punkt, warum dieses Zielgruppenverständnis, also dieses, ich meine, am Ende ist die Zielgruppe hier ja jetzt irgendwie Baristas zum Beispiel, ja,
Ja.
oder halt solche, die es werden wollen. Und darum ist dieses Zielgruppenverständnis so unfassbar wichtig, weil du das halt auf jede andere Position, selbst auf die Gesundheitsbranche könntest du es jetzt abmünzen. Also wenn du zum Beispiel nochmal reinzoomst, auf den Strong Benefit als Hook oben, also den Werde
Ja.
Barista, du hast jetzt halt. Ja, da gibt es jetzt halt dieses Barista-Zertifikat im Wert von 1.000 €. Und jetzt sagt, keine Ahnung, der Krankenpfleger, wenn der rekrutiert wird, ja, aber ich kann ihm jetzt halt keinen Benefit von 1.000 € geben. Ja, aber vielleicht zahlst du ihm ja 200 € brutto mehr als der vorherige Arbeitgeber. Dann ist das das, was du halt da reinsetzt. Also
Safe.
du kannst.
Oder darfst deinen Firmenwagen auch privat nutzen? Ich kenne jetzt die genauen Sachen nicht, aber es muss halt wirklich ein attraktives Angebot sein für Personen, die ein spezifisches Problem in dieser Nischebranche haben. Ja?
Richtig.
Und in dem Fall ist halt was im Wert von 1.000 € sehr gut, es kann aber auch ein niedrigerer Wert sein. Es muss aber etwas sein, was halt wirklich attraktiv ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, viele Leute sind ja oft auch in einem Arbeitsverhältnis und die müssen dann auch sich den Gedanken anstoßen, hey, ist es mir das dann wert zu wechseln? Habe ich da so einen Benefit davon? Und weil hier ist es jetzt so, dass viele natürlich auch Kaffee cool finden, sind vielleicht gerade auf der Suche, in der Uni, wie auch immer. Und da schon mal so ein Zertifikat auch von Lebenslauf zu bekommen und so weiter und so fort, ist halt mega attraktiv.
Nice.
Man muss sich halt überlegen, was ist für die Person attraktiv, die jetzt gerade bei dir durch den Funnel durch soll.
Richtig. Darum finde ich das so wertvoll. Also das kannst du halt jetzt nicht nur für Servicekräfte übernehmen, sondern das kannst du halt auch für, wie gesagt, Krankenpfleger oder irgendwen im Handwerk oder so übernehmen. Das ist ein Framework, was ich halt anwenden lasse. Ich finde es auch, nennst du Seven Times Recruiting Framework. Und es ist halt nicht nur für
Ja,
Servicekräfte. Nochmal
absolut.
klarstellen an der Stelle. Super spannend, dass du es auch nochmal ausgeschmückt hast mit den, ja, mit der Beschreibung, was es eigentlich alles bedeutet. Also, dass du oben den stärksten Benefit quasi drin hast als Hook, dann damit nochmal die Benefits aufbaust, um den Benefit zu bestärken und ja, einfach nochmal das Audience Callout auch, wenn notwendig und so weiter. Also, finde ich einen richtig geilen Überblick hier, um auch das Verständnis dafür aufzubauen. Genauso wie beim Funnel. Ich glaube, das ist auch sowas, was beim Funnel zum Beispiel haben wir das, also wenn du mal an den Funnel ranzoomst, an die Landingpage, wo du so, ja genau, an den
Hier
Teil.
mal zu. Ja.
Genau, das haben wir ja auch im Path to Success so ein bisschen ausgebaut, also im Weg zum Erfolg, unseren Videokurs und Perspektive. Aber hier zeigst du das natürlich nochmal in einem geilen Beispiel. Also das ist so dieses Thema der Klarheit, der Call to Action. Also es muss halt einfach da sein, um mich wirklich angesprochen zu fühlen an der Stelle, denke ich mal.
Ja, voll.
Oder? Also das Wertversprechen, was du hier gibst, ist ja eigentlich dieser Hook zu sagen, hey, das ist hier ein
Das
Quizfunnel, oder? Du kannst herausfinden.
Genau, und ich glaube, was ihr unter Werteversprechen findet, ist ein Werteversprechen an sich. Das habt ihr halt auf der Z-Line hier. Wir haben sogar fast, würde ich sagen, das Werteversprechen schon nach vorne gezogen und sagen, hey, bei uns bekommst du diesen Job, bekommst diesen Benefit und das alles noch mit dazu. Und das ist ja fast unser Werteversprechen. Ich meine, das darf ja auch jeder, das soll ja auch nicht alles genau gleich aussehen. Das darf man ja auch individuell ein bisschen anpassen und seine eigene Handschrift mit reinlegen. Aber so haben wir eben für uns herausgefunden, dass es extrem gut funktioniert. Und ja, aber freut mich, wenn nicht nur wir das so sehen, sondern wenn auch andere Leute das so sehen.
Definitiv. Also ich finde es ein sehr, sehr geile Übersicht hier von dir. Darum danke, dass du es einmal geteilt hast. Ich habe noch so ein paar Fragen, und zwar beziehen sich die auch eher auf deinen Funnel oder wie ihr so vorgeht. Und zwar, arbeitest du in Kundenfunnels generell mit Stockfotos oder mit echten Bildern, und wie geht dir das an?
Wir arbeiten nie mit Stockfotos, weil das einfach sehr, sehr, sehr wesentlich schlechter performt. Das Einzige, wo wir wirklich mal Stockfotos verwenden, und da muss aber schon wirklich extrem schlecht Bildmaterial sein von den Kunden, dann müssen wir mal im Creative aushelfen, wenn es eine allgemeine Servicekraft zum Beispiel ist, dann kann man das schon mit Stockbildern arbeiten. Aber prinzipiell haben wir wirklich eigentlich die Regel, gutes Bildmaterial, und wenn das Bildmaterial nicht so gut ist, dann haben wir eine kreative Person in der Grafik, die, nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Foto von einer Person und der Hintergrund ist schlecht oder da ist viel los oder so, dann kann man ja einfach diese Person ausschneiden, die auf den Hintergrund setzen, ein paar Benefits dazu packen und hat ein schönes Creative. Ja? Auch hier muss man keine Rocket Science draus machen, muss einfach ein bisschen kreativ sein und sich was überlegen. Ja? Und deswegen Regel Nummer eins, immer Bildmaterial vom Kunden. Im besten Fall gibt es sogar ein bisschen B-Roll-Material, Videomaterial wär immer gut. Und genau, das ist auf jeden Fall immer die Regel.
Wie arbeitet ihr denn da? Also macht ihr das selber oder wie stellt euch der Kunde sowas bereit?
Entweder hat der Kunde Bildmaterial, was oft der Fall ist, wir sagen 80% hat der Kunde einfach Bildmaterial, was wir gut verwenden können, und in anderen 20% sagen wir, hey, wenn wir zusammenarbeiten und ich habe kein Bildmaterial, müssen wir Bildmaterial machen, und wenn es im Vorhinein klar ist, dass es notwendig ist, dann gibt es auch keinen Grund, irgendwie einen Roadblock dazwischen zu schieben, weil was ist größer, der Schmerz von einem Unternehmen, das keinen Mitarbeiter findet und dadurch Aufträge verpasst oder ein unzufriedenes Team hat, oder nochmal ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, um ein kleines Fotoshooting zu machen. Oder man macht Bilder mit dem iPhone, ja, wenn man Leute hat, die irgendwie ein bisschen fähig sind, mit dem iPhone umzugehen. Kann natürlich auch irgendein anderer Pretend sein, aber ich will jetzt ein iPhone nehmen. Und dann halt ein paar Bilder zu machen, und dann kann man die gegebenenfalls auch schon super verwenden, weil auch wie im E-Com, Native kann auch gut funktionieren. Ja, ist immer wert, gerade wenn man vielleicht ein kleines Familienunternehmen ist und man hat ein wirklich familiäres Bild, why not?
Finde ich gut. Ich habe schon mit vielen Agenturinhabern gesprochen, die das dann mit der Creative-Erstellung irgendwann auch als Teil des Angebots etabliert haben, haben sich einen Videograf und einen Cutter geheiert und etablieren das einfach in ihren Paketen als Offer. Darum immer die Frage an der Stelle, dadurch, dass es für viele, ich meine, wir arbeiten ja auch viel mit Agenturen, die vor allem Kunden im Handwerk betreuen zum Beispiel, da ist es oftmals schwieriger, richtig gutes Material zu kreieren. Da macht diese Dienstleistung dann zusätzlich auf jeden Fall einfach.
Ich sage dir ganz ehrlich, für uns wäre es wahrscheinlich so ein, nehme ich das jetzt mit dazu und habe potenziell einen etwas weniger leanen Ansatz und habe mehr Kopfschmerzen und dadurch ein Potential Upside von 5%, oder mache ich das nicht und gehe weiter in unser Angebot. Und ich meine, der Offer ist fair enough, wenn man vielleicht auch eine Region hat, gerade lokal vielleicht stark ist, für 100%, weil es dann nochmal einfacher ist. Ja, aber wenn man es jetzt auf deutschlandweit ausräumt und deutschlandweit reisen muss, dann kommen wir Übernachtungen, dann ist es schon ein größeres Ding, also ein größeres Offer. Das muss natürlich auch dann auch vom Kunden gewollt sein. Das heißt, hier und da gibt es natürlich ein paar Sachen, die man bedenken muss. Aber ich glaube, beide Seiten sind da immer fähig genug dazu, eine gute Lösung zu finden.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eine schöne Antwort. Wie sieht's bei dir aus? Oder macht ihr auch die Erfahrung, dass Kampagnen durchaus mal saisonal schwanken und verschieden performen? Oder wie sieht das bei euch aus?
Puh, muss ich ehrlich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, wir hatten noch nicht so arge Schwankungen.
Ja. Spannend zu hören, denn ich lies das auch. Ich habe jetzt erst vor 2-3 Wochen wieder, als die Sommerferien so richtig losgehen, gehört in der Community, hey, vor 2 Wochen habe ich noch so und so viel Bewerbung reinbekommen, jetzt irgendwie gar nicht mehr. Liegt das am Urlaub oder an der Urlaubszeit? Darum höre ich immer gerne mal so rum, wie andere Agenturen das so empfinden.
Ja, ich glaube, da ist sicherlich ein Funken Wahrheit dran. Ich glaube auch, genauso wie im E-Com ja oft von einem Sommerloch gesprochen wird, ich glaube aber, wenn man vielleicht da die Vorarbeit leistet oder zum E-Commerce-Beispiel einen Sale vorbereitet und den auf so eine Zeit schiebt oder im Recruiting-Bereich die Pool aufbaut oder auch die Erwartungshaltung beim Kunden klar setzt, dann löst es an einem auch gar keinen Stress aus, wenn man das im Vorhinein gut antizipiert. Ja. Und vielleicht muss man sich auch fragen, ob es ein Mindset-Thema ist, dass man sich damit nicht ein bisschen selber schützen will und sagen, hey, vielleicht muss ich jetzt noch mal ein bisschen extra performen, damit die Kundenergebnisse wirklich stimmen. Und sondern nutzt es als Entschuldigung zu sagen, hey, jetzt ist gerade Sommerzeit, jetzt läuft es halt mal 2 Wochen nicht so und danach ist wieder alles normal. Da muss man vielleicht auch einfach ehrlich zu sich sein. Ich kann es verstehen, aber es ist vielleicht ein unangenehmes Gespräch, was man sich selber führen muss.
Voll, bin ich ein großer Fan von, mal so das Ego rauszunehmen und ja zu hinterfragen, ob es vielleicht vorher da war. Ja. Wie geht ihr jetzt an das Thema Creative Testing ran? Das ist auch noch ein heißes Thema in der Community häufig. Also startet ihr irgendwie mit vielen Creatives oder wie sieht es bei euch aus aktuell?
Yes, also wir haben eine klare Regel, wir fangen immer mit 3 Creatives mindestens an. Ja, je nachdem, wie viel Bildmaterial da ist, aber es sind immer 3 Creatives im Adset. Ja, das ist die weniger, machen wir nicht, weil einfach die Ergebnisse zwischen, wirklich du hast einen Shot und du hast wirklich eine Auswahl an den Algorithmus, die sind schon signifikant. Ja, also wir testen immer mehrere Creatives. Und jetzt komme ich auf einen ganz spannenden Punkt, warum ich es auch mit in den Funnel mit reingepackt habe. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einfach eine Person, und viele Leute reagieren auf Menschen besser. So. Aber es gibt auch Menschen, die reagieren gar nicht auf Personen und reagieren nur auf Text. Dieses Creative hier hat so überdurchschnittlich performt, dass ich selber nicht geglaubt habe. Ja? Es ist ein weißer Hintergrund mit Benefits, mit einem guten Offer, einer klaren Audience-Callout und einem Call-to-Action. Es hat irre gut funktioniert. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, hey, wir würden gerne neue Creatives uns in den Raum werfen. Wir nehmen, was schon funktioniert hat, kombinieren es mit, was schon funktioniert hat. Und dabei ist das hier rausgekommen. Ja, wir haben einfach die Buttons ein bisschen entfernt, es rübergeschoben, 2 neue Bilder reingepackt und schon hatten wir nochmal neue Creatives. Was hier jetzt vielleicht aussieht, ist, hier oben steht, wir suchen Barista und hier oben steht Barista gesucht. Gerade so, auch so Nuancen kann man auch gerne mal antesten. Das ist nicht viel Arbeit, aber man kann, wenn man jetzt gerade auch als Agentur spricht, dann merkt der Kunde halt einfach, hey, schau mal, wir machen uns Gedanken, wir testen jetzt auch mal eine neue Headline an, ja. Wir hätten es auch einfach gleich lassen können, aber indem wir einfach sagen, hey, schau mal, wir haben hier ein neues Creative, das kommt von uns, aber wir haben ja auch gleich noch eine 2. Variante gebaut, dass wir sehen können, okay, was müssen wir vielleicht mehr ausschreiben, wir suchen wirklich oder reagieren Leute auch wirklich auf das, wir suchen ein bisschen allergisch und springen direkt aufs Barista an. Das sind so Kleinigkeiten, die auch die Dienstleistung extrem einen Wert erhöhen gegenüber dem Kunden, wenn man sich so Kleinigkeiten und diese kleine, das an 5 Minuten Arbeit, 10 Minuten Arbeit, aber wir haben uns halt 2 Minuten Gedanken gemacht, was wir noch machen können. Oder in der Grafik wurden sich 2 Minuten Gedanken gemacht, besser gesagt, was wir noch machen können. Deswegen volles Props an das Team.
Geil.
Aber es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, ja. Und da bin ich extrem stolz auf, dass wir solche Kleinigkeiten mit integrieren. Und das unterscheidet uns halt vielleicht auch von anderen, die das eben nicht machen, ja. Und der Agenturmarkt kann hart sein. Ich spreche mit vielen Leuten, die schon auch von Agenturen verbrannt sind. Deswegen bin ich immer großer Fan. Geht diesen extra Schritt, geht diese extra Meile und es wird sich so oder so bezahlt machen.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist schön, dass du das gerade nochmal angesprochen hast mit dem Markt. Denn das ist auch so ein bisschen eine Frage, die ich gerne zum Abschluss des Perspective Talks stelle. Gib mir mal so einen Ausblick. Was glaubst du, wie sich Social Recruiting und auch der Markt, in dem wir uns als Social Recruiting Agenturen auch bewegen, wie wird sich der in Zukunft ändern? Wie geht's weiter?
Ich glaube, so ein paar grundlegende Dinge werden immer gleich bleiben. So Low-Level-Profile, also wirklich einfache Stellen auszuschreiben. Die werden immer relativ einfach zu bedienen sein. Ich glaube, da wird es immer einen Markt geben. Es wird immer Studenten geben, die eine Stelle irgendwo suchen. Der Führungskräftemarkt, glaube ich, wird zunehmend härter werden, weil die eben sehr stark gefragt sind und auch außerhalb von Social Recruiting sehr stark angegangen werden. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Social Recruiting-Agenturen sich auf jeden Fall überlegen müssen, ob sie ihr Angebot auch erweitern. Ja, ich glaube, das reine Social Recruiting ist auch bei Agenturen jetzt angekommen, dass gegebenenfalls, ich habe auch schon Gespräche geführt, dass hey, das sieht genauso gleich aus wie bei der anderen Agentur, was bei euch anders. Ja. Und das wird einfach mehr kommen. Ich glaube, dass man sich einfach da ein bisschen innovativer aufstellen kann und sagen, hey, wir machen nicht nur Social Recruiting und kümmern uns auf deine Bewerbungen zum Beispiel der nächsten 30 Tage, sondern wir kümmern uns für dich um ein gutes Employer Branding, helfen dir ein gutes Offer aufzubauen, kümmern uns darum, den Pool aufzubauen, kümmern uns darum, dass du als Arbeitgeber gut dastehst und du hast gutes Bildmaterial und so weiter und so fort, was auch immer es ist. Das hilft dir auch in den nächsten 6 Monaten. So, ja. Und ist der Preis XY, ist der gerechtfertigt für die nächsten 30 Tage oder ist der auf einmal gerechtfertigt für die nächsten 6 Monate Arbeit und von denen du vielleicht in 5 Monaten Mitarbeiter findest, der die nächsten 10 Jahre bleibt und dir X Aufträge verschafft. So, und da kommt dann der innovative Gedanke auch von Agentur, darüber, hey, wie gesagt, welche extra Arbeit, was kann ich machen, um dem Kunden eben bestmöglich zu helfen und nicht nur eben auf sich selber zu gucken.
Ja, das finde ich ein wunderbarer Ansatz. Und ich glaube auch, dass das ist, was Social Recruiting als Angebot auch erweitern kann. Also, dass ich halt mit einer ganzheitlichen Brille drauf gucke und sage, hey, was ist denn eigentlich gerade so das, was auch mein Social Recruiting am Ende noch erfolgreicher machen würde? Und das sind eben Employer Branding Dienstleistungen. Das sind andere Upsells, die man noch machen kann als Agentur. Auch wie du sagst, ihr habt ins Grafikteam. Und da einfach nochmal eine Schippe draufzulegen und vor allem auch so auf Qualität zu gehen. Das ist auch was, wofür ich so super stark stehe, auch mit Perspective natürlich, aber dass die Dienstleistung, die man halt erbringt, auch einer gewissen Qualität entspricht und man nicht, wenn man vielleicht gerade erst angefangen hat, schon horrende Preise verlangt und so weiter, sondern dass man halt, ja, sich Expertise aufbaut, dass man seine Learnings macht und dann eben auch in den Markt gehen kann, wo man diese Erfahrung gesammelt hat und sich halt spezialisiert auch als Experte positionieren kann. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute. Es hat mir super Spaß gemacht, mit dir mal zu schnacken. Möchtest du noch irgendwas mitgeben? Du hast nämlich ja auch in deinem Miro-Board ein paar Links drin gehabt. Vielleicht möchtest du noch ein paar Worte dazu sagen.
Ja, ich habe wirklich völlig egoistisch einfach auch einen Kalenderlink für uns reingepackt. Das heißt, wenn jemand Hilfe braucht oder so, oder auch über das Thema Social Recruiting quatschen will mit uns, dann würde ich gerne einen Termin mit mir buchen. Ansonsten habe ich den Link reingepackt zum Funnel duplizieren. Das heißt, wenn ihr einen Funnel haben wollt, dann nehmt ihr ihn euch. Ihr müsst nur Kunde bei Perspective sein. Oder man kann ihn sich doch anschauen. Und ja, alles weiter kann man auch gerne im Call besprechen.
Mega, und, ich fand ihn auf jeden Fall
LinkedIn und so ist ja eh klar. Also LinkedIn bin ich auch sehr aktiv, versucht da was aufzubauen. Und jeder, der uns weiterhin auf dieser Reise unterstützen will, ist da gerne willkommen mitzumachen.
Mega. Verlinke ich gerne auch noch in der Infobox hier auf YouTube für alle, die dich weiter verfolgen wollen. Ich tue es schon darum, ja, kann ich es wärmstens empfehlen an der Stelle. Und ich danke dir für deine Zeit heute. Vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst. Ich finde, es war ein sehr, sehr schöner Talk. Wir haben alle Fragen aus der Community beantwortet und darum kann ich dir nur eine wunderschöne restliche Woche wünschen. Gerne wieder und vielen Dank für deine ganzen Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und dann vielleicht spricht man sich anytime zu.
Sehr gerne wieder. Ich sage liebe Grüße aus München. Bis zum nächsten Perspektiv-Talk. Ciao.